Charlie, was war das Abenteuerlichste, das du in deinem Leben jemals getan hast?
Boah, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich bin gar nicht so eine Abenteuermaus im so klassischen Sinne. Bei Abenteuer denke ich immer direkt an irgendwelche, ich weiß nicht, man wandert durch Berge und findet fantasievolle Orte. Irgendwie denke ich auch immer sehr viel an Herr der Ringe und den Weg ins Elbenreich oder so. Und das Einzige, was mir gerade einfällt, ist, dass ich mal auf einer Freizeit während meiner Teenie-Zeit war und wir irgendwie in Italien rumgedüst sind und da saßen wir in einem Bus und der Bus fuhr an so einem Berghang entlang und da war nicht viel Spiel und zwischendurch kamen uns Autos entgegen und ich hatte das Gefühl, wir knallen fast runter. Das ist meine einzige Assoziation dazu, weil da kommen Berge drin vor, weißt du, und wir waren drauf unterwegs und es sah gefährlich aus. Aber so richtig Abenteuer...
Ein unfreiwilliges Abenteuer war das dann ja eher.
Ja, unfreiwillige Gefahr. Naja, aber ich habe es ja überlebt. Was kommt dir denn in den Sinn?
Also so eine Geschichte, die sich irgendwie eingebrannt hat, obwohl sie so brutal unspektakulär ist im Rückblick, ist, wie im ersten Semester in der Uni ein paar Freunde und ich uns so ein bisschen verrückt gefühlt haben eines Abends und dachten, was passiert eigentlich, wenn wir in irgendeinen Zug steigen und schauen, wo der uns hinbringt, so um 22 Uhr. Und wir landeten im thüringischen Sömmerdar und da ist halt nichts nachts. Wir haben dann eine dramatische Nacht vor und in der Volksbank verbracht, die ganze Zeit mit irgendeiner Orgelmusik vollgedudelt wurde. Trotzdem hatte dieses, wieso nicht einfach in irgendeinen Zug steigen, hatte so ein Gefühl von Aufbruch und von Kontrolllosigkeit. Und ich dachte, wow, wohin könnte das Leben uns jetzt tragen? Und es trug uns nach Sömmerda. Ja.
In die Volksbank.
In die Volksbank, ja. Charlie, ich glaube, wir sind prädestiniert, heute in dieser Folge über Abenteuer zu sprechen.
Ich glaube auch.
Es ist eine gefährliche Sache, Charlie, aus deiner Tür hinauszugehen. Du betrittst die Straße und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen. Insbesondere, wenn du dabei Musik hörst. Kaum startet der Track und deine Gedanken wandern an die unwahrscheinlichsten Orte. Hügellinien, in denen Drachen nisten, unerforschte Pazifikinseln, auf den schwärzesten Meeresgrund oder in die entlegensten Winkel des Weltalls. Sobald das Abenteuer seinen Lauf genommen hat, gibt es kein Zurück. Und wir wollen uns heute auch ganz dem Fluss der Musik überlassen und schauen, wohin sie uns treibt und mit euch eine wunderbare Auswahl an abenteuerlichen Tracks entdecken. Bist du bereit, Charlie? Gehen wir auf die Reise.
Ich bin sowas von bereit. Wir gehen auf die Reise. Ich muss nicht erst von ein paar Zwergen überredet werden, um mit auf ein Abenteuer mitzugehen, wie im Hobbit. Nein, ich habe natürlich alle meine Sachen schon vorbereitet, alle meine Tracks parat. Ich sage, Mirko, lass uns aufbrechen.
Yes, das war der Call to Adventure. Doch bevor wir uns richtig reinstürzen, Charlie, verrate uns, wie kann man dieses Abenteuer heute am besten hören oder sehen?
Ja, das sage ich natürlich gerne. Ihr hört oder seht uns gerade natürlich auf der Podcast- oder Videoplattform eures Vertrauens, aber damit ihr auch die Musik hören könnt, müsst ihr Folgendes tun. In den Shownotes finden sich Links zu allen Musikstreaming-Plattformen eures Vertrauens, über die ihr mit uns die Musik hören könnt. Speichert euch die Playlist doch vielleicht einfach auch direkt ab. Die wird mit jeder Folge geupdatet und auf Spotify sind sogar Sprech- und Musikparts hintereinander gereiht. Auf YouTube gibt es für jede Folge eine extra YouTube-Playlist in der Beschreibung. Und falls ihr mal eine Folge verpasst habt, ist das auch gar kein Problem. Auch dazu gibt es in den Shownotes Links. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns doch gerne schon mal direkt eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens da. Schreibt uns gerne auf Spotify, YouTube oder Instagram in die Kommentare, was euer Lieblingsabenteuer-Track ist. Oder vielleicht, was eure Lieblingsabenteuer-Geschichte ist. Das würde mich auch interessieren. Und auf YouTube kann man das Video, glaube ich, sogar hypen. Das ist so eine neue Funktion. Also macht das auch direkt. Danke euch. Und lasst uns aufbrechen, Mirko, oder?
Ja, unbedingt. Ich hörte, du hast heute den Starter-Track.
Ich habe den Starter-Track und es ist natürlich auch ein Aufbruch-Track. Das ist das Erste, was mir auch in den Sinn kam beim Thema Abenteuer. Ganz viele Tracks, wo es um Aufbruch geht. Und ich habe mich natürlich für eins meiner großen Kino-Highlights dieses Jahres entschieden. Ich glaube, der Film ist schon letztes Jahr gestartet, aber das ist mir egal. Ich habe ihn dieses Jahr gesehen. Das zählt. Es geht natürlich. Mirko, hast du eine Ahnung?
Nee, keine Ahnung. Pillion.
Es geht... Nein, es geht natürlich um das große Kinospektakel Avatar Fire and Ash. Ach,
ja, natürlich. Die war alle. Ich vergaß.
Ja, in Ja, du weißt es, du kennst mich, die Spacewale haben es mir angetan. In Avatar Fire and Ash geht es ja wieder um die Familie Sully und Neytiri und ihren Kampf gegen den Fiesling Miles Quaritch und die bösen Menschen auf dem Planeten Pandora. Und ich möchte noch einmal kurz mir eine Sekunde nehmen, um hier kurz zu ranten, denn es gibt ganz viele schlechte Kritiken für diesen Film, die ganze Zeit sagen, ja, das ist ja einfach nur derselbe Film nochmal. Und ich sage, nein, ihr habt das alle nicht verstanden, denn zum ersten Mal ist dieser Film ein Film, der was anders macht im Avatar-Universum. Wenn die anderen Filme sind ja immer einfach so, wir introducen eine neue Location, dann lernt man da alles kennen und dann gibt's Fight, Fight, Fight. Das war der zweite Film auch. Und der dritte Film ist der erste Film, der mal auf den Sachen aus den ersten zwei Teilen aufbaut und tatsächlich was anderes erzählt. Und das finde ich richtig cool und ich habe das Gefühl, die Leute, die das kritisieren, wollten einfach nur wieder eine neue Location, aka more of the same, aber verpacken das ganz anders. Und das finde ich blöd. Ich fühle mich geragebaitet von euch. So, also. Und jetzt kommen wir zur Musik. Denn auch wenn es nicht zu einer neuen Location geht, gibt es eine Szene, in der trotzdem zu einer aufgebrochen wird. Aber dieser Aufbruch geht dann später schief. Davon hören wir aber nichts in dem Track. Wir hören erstmal einfach nur, wie die Familie Sully mit riesigen ballonartigen Flugaliens losreist, mitten in den Wind, in dem tollen Track The Wind Traders von dem Komponisten Simon Franklin.
Das ist ein Kumpel von Jerskin Fendricks, glaube ich. Okay, du weißt ja, ich bin kein großer Avatar-Fan und auch die Soundtracks der letzten beiden Teile haben nicht so richtig einen Eindruck bei mir hinterlassen, aber ich muss gestehen, der war ganz gut. Also der war eigentlich wirklich ganz cool. Es hat mir am Anfang den totalen Thomas Newman findet Nemo-Vibe gegeben. Und wenn dann aber später die ganzen Streicher und vor allem auch, das ist mir sehr positiv aufgefallen, die Bläser mit reingekommen sind, die dann immer wieder dieses, also ich stelle mir dazu in der Szene vor, wie dieses Flug-Alien dann so einen waghalsigen Sturzflug macht und die Bläser machen so fast so ein bisschen Matrix-Vibes gegeben, aber wirklich nur ganz entfernt. Ich finde, da kommt ganz, ganz viel zusammen. Dann natürlich, wir haben beide ein Steckenpferd dafür, die Chöre, sobald Chöre dazukommen, und die werden heute auch noch ein weiteres Mal Thema werden, ist man natürlich schon gleich so aufgepumpt. Also es ist auf jeden Fall ein Track, der fliegt, der vom Fliegen handelt. Und ich kann schon mal spoilern, auch mein erster Abenteuer-Starter-Track ist einer, der mit Fliegen und mit Wind zu tun hat und sogar auch Wind im Namen trägt. Das heißt, Charlie, wir haben uns mal wieder, ohne abzusprechen, mental synchronisiert heute. Aber Abenteuer und Fliegen passt natürlich irgendwie auch zusammen. Und das ist aber für mich hier ein absolut schwindelerregendes Fliegen. Da sehe ich schon, das ist eine Achterbahnfahrt, auch eine musikalische Achterbahnfahrt. Die aber, also ich finde, genau im richtigen Maße sich steigert. Ich habe jetzt eigentlich so ein bisschen vermutet, das geht jetzt so in die Vollen und trommelt mich dann einfach 3 Minuten zu. Aber ich fand, es hat genau richtig von eben diesem Thomas Newman-haften dann zu dem großen Epochalen später und dann mit den Chören immer noch so ein Layer dazu genommen. Oder wir sind in eine neue Höhenschicht aufgestiegen mit dem ballonartigen Flugalien.
Ja, genau den Eindruck habe ich auch. Ich finde es ganz toll, wie man das Gefühl hat, die auch melodisch, das strebt die ganze Zeit immer so nach oben. Und immer wenn man denkt, jetzt ist man oben, jetzt bleibt man da, dann geht es irgendwie noch eine Stufe höher und es kommt noch ein Instrument dazu und es wird nochmal mit gemeinsamer Kraft nochmal alles erhoben, erhebt. Deutsche Sprache, schwierig manchmal. Aber das finde ich auch wunderschön. Und dann finde ich es wiederum total passend, dass man aber auch diese kleinen fallenden Streichermomente hat oder fallenden Instrumente, die so ein bisschen so dann so runtergehen. Mhm. Das hat immer was von, ich weiß nicht, wenn was aus der Höhe runterfällt, betont das nochmal, wie hoch der Rest ist. Verstehst du, was ich meine? Also dadurch, dass diese anderen Sachen so runterfallen, wird einem noch mehr bewusst und hat man noch mehr das Gefühl, dass das andere umso mehr ansteigt. Und das finde ich total schön, total schön arrangiert und total schön komponiert. Das ist einfach ein Track, der so richtig Aufbruch in der Höhe für mich ganz gut zusammenpackt. Ja, das so simpel ist es eigentlich. Ich finde den einfach richtig schön. Und ich mag aber auch den ganzen Soundtrack. Ich kann aber auch mit dem Avatar Way of Water Soundtrack viel anfangen. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass James Horner nicht mehr dafür zuständig ist, seine Soundtracks, beziehungsweise vor allem der Avatar-Soundtrack beim ersten Film, hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich finde, Simon Franklin macht da einen sehr viel besseren Job. Für meinen Geschmack jedenfalls.
Also jetzt zumindest anhand dieses Tracks muss ich das auch sagen. Ich fand das, glaube ich, bei James Horner alles auch so seicht. Dadurch, dass es, das hatte ja auch dieses Chorale, das waren aber immer diese gehauchten Enya-Klänge in meiner Erinnerung zumindest. Und ich fand das alles so, das war so das musikalische Äquivalent zu ausgeblichen und verwaschen, verwaschene Bilder. Ich finde, Avatar ist ja sowieso ein extrem verwaschenes Franchise, deswegen sehe ich die auch so ungern an. Und das hat sich für mich da auch irgendwie musikalisch alles so sehr verwaschen.
Was meinst du mit verwaschen?
Mit diesem, ich finde, die Bilder sind alle so verwaschen. Das ist wie der Hobbit, weißt du? Ich sehe ja gar nicht die klaren Kanten der Figuren oder wie sich der Hintergrund von den Figuren abhebt. Ich schaue da immer auf diese komischen blurry Bilder und alles ist so ein bisschen wie hinter so einer Milchglasscheibe. Und das ist auch eine musikalische Milchglasscheibe, war das für mich. Aber das jetzt, das punktiert auf jeden Fall, die Milchglasscheibe. Jetzt habe ich was gefühlt.
Ja, ich habe das Gefühl, du hast den Film einfach nicht in 4K gesehen und da hättest du natürlich alles erkannt. Nein.
Ich habe ja Fire on Edge gar nicht gesehen, will ich hier nochmal sagen.
Ja,
so.
Das
sowieso, da kann ich gar nichts zu sagen.
Das ist sowieso der größte Crime. Wobei man auch sagen muss, ich war ja bis zu Fire on Edge offiziell Avatar-Hater und habe mich dann jetzt von dem dritten Film überzeugen lassen, beziehungsweise war das für mich so ein Fall, wo ich die ganze Zeit dachte, ich glaube, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, man muss das Kacke finden, aber innerlich fand ich es schon so ein bisschen toll. Und jetzt habe ich den dritten Film gesehen und dachte so, also spätestens seit dem zweiten. Den ersten mag ich tatsächlich immer noch nicht so gerne. Aber den zweiten fand ich schon toll, aber da dachte ich, nee, das ist jetzt, da habe ich mir selber ein bisschen eingeredet, dass ich den Kacke finde. Und dann habe ich den dritten gesehen, der hat mich komplett überzeugt. Und dann war ich so, eigentlich finde ich auch den zweiten geil. Jetzt habe ich den zweiten noch mal ein paar Mal geguckt, den Soundtrack gehört. Da weine ich auch immer Tränen.
Oh Gott.
Ja,
Gott,
ja, na klar.
Albtraum,
na, nein, das ist wunderschön, wenn da mit dem Spacewall geschwommen wird. Mirko, dem kann ich mich nicht erwehren. Aber zurück zur Musik. Ich kann noch eine kurze Sache sagen zu Simon Franklin. Ist ein britischer Komponist, den wir hier auch noch nicht in der Sendung hatten. Und es ist tatsächlich ein Dude, der so ein richtiger Tausendsasser im Musikbusiness ist. Der hat nämlich schon Musik für Michael Jackson, für Madonna, für Whitney Houston, für die Bee Gees, für Barbara Streisand, für Celine Dion komponiert und arrangiert und produziert und hat unter anderem auch schon an den Scores für Titanic, The Bodyguard, Moulin Rouge, da hat er zum Beispiel Come What May, meine ich, mitkomponiert und produziert, der mit dem Wolf tanzt, alles gemacht. Also das ist wirklich ein Typ, der hat schon eine richtig krasse Vita, sagen wir mal so. Er ist auch schon 60. Und das ist aber einer, der dann doch immer so
mal gucken, wo wir mit 60 sind.
Ja. Rausch Folge 1000.
Titanic. genau.
Aber ich finde das irgendwie ganz schön, weil das jemand ist, der bei all diesen Projekten oft eher so der zweite Credit war, sagen wir mal, und nicht der erste. Und deswegen nimmt man ihn nach außen gar nicht so wahr. Jedenfalls habe ich das bisher nicht. Aber ja, ein ganz krasser Dude irgendwie. Fand ich ganz beeindruckend, das zu sehen und zu hören. Der Soundtrack, wie gesagt, ist ganz, ganz toll. Aber Mirko, du hast ja auch einen ganz tollen Soundtrack mitgebracht. Wir wollen uns gar nicht weiter damit aufhalten. Nimm mich mit in deine Winde, in deinem Track.
Ja, ich nehme dich mit in das Tal der Winde. Ich nehme dich mit in Nausicaä of the Valley of the Wind.
Ach.
Ein Film, der das Studio Ghibli ja begründet hat, eigentlich noch nicht als offizieller Ghibli-Film gilt, aber die Komponenten waren alle schon da, unter anderem eben auch Joe Hisaishi als Soundtrack-Composer. Das heißt, wir gehen jetzt in den allerersten Track des allerersten Ghibli-Films, den zum allerersten Mal Joe Hisaishi komponiert hat, und stellen uns dabei vor mit einem Fluggleiter durch die Ebenen des Tal der Winde zu segeln. Und der Track heißt Nausicaä of the Valley of the Wind Opening Theme.
Ja, Mirko, total spannend, mal so einen Track zu haben, der so zwei eindeutige Brüche mittendrin hat und so zwei sehr voneinander getrennte Parts. Der erste wird dann ja so ein bisschen wiederholt am Ende. Ich kenne den Film natürlich. Ich habe ihn tatsächlich letzte Woche erst auf Blu-ray gekauft, um ihn mal wieder zu sehen.
Oh.
Und dieses Opening mag ich natürlich auch richtig, richtig doll. Ich hatte aber deswegen, weil ich den Film kenne, auch direkt die Bilder vor Augen und auch eher so ein Gefühl von, hier breche ich nicht in ein Abenteuer auf, was mir viel Freude verspricht, sondern eher, es ist schon so ein bisschen alles am Arsch und jetzt muss ich mal gucken, wie viel ich hier noch retten kann. Eher so ein bisschen das Feeling. Dann habe ich aber auch nachgedacht, naja, ich versuche es mal davon zu lösen. Gibt es einen Moment, wo sich das passend anfühlt? Und dann dachte ich an die Nacht tatsächlich. Ey, an unsere letzte Folge. Ich dachte, dass gerade dieser Synthie-Loop am Anfang oder diese Orgel, dass sich das eigentlich ganz gut macht, wenn man so nachts aufbricht oder nachts vielleicht eine Autofahrt hat oder so, irgendwohin. Ich finde, dafür passt das auch ganz gut. Allgemein ist es halt gerade dieser Orgelpart sehr dicht gemixt und hat dadurch auch eine gewisse Schwere. Also ich glaube, dass für mich Abenteuer auch eher mit einem, gerade der Aufbruch,
Leichtigkeit.
Mit einer Leichtigkeit und dadurch auch mit einem bisschen Space im Mixing des Tracks selbst auch irgendwie verbunden ist. Dass ich da das Gefühl habe, es hört sich luftig an. Da ist noch Platz, den man darin irgendwie einnehmen kann. Und bei so ganz dichten, tiefen, schwer abgemischten Sachen habe ich oft das Gefühl, das ist so ein bisschen erdrückend. Es wird mir so ein bisschen auferlegt und bestimmt mich und wie ich mich fühle sehr. Und bei dem anderen habe ich das Gefühl, ich werde eher so mitgenommen. Kannst du das nachfühlen?
Ja, es stimmt. Also es ist, glaube ich, auch kein ganz freiwilliges Abenteuer hier. Wenn ich jetzt an deine Busreise in Italien denke, vielleicht ist es eher so eine Kategorie von Abenteuer, weißt du?
Ja.
So eins, das dich gegen deinen Willen so in sich verwickelt oder dich hineinzieht, in die Welt zieht, in eine fremde Welt zieht. Und die Welt von Nausicaä ist ja auch sehr lebensfeindlich. Auch wo du gerade gesagt hast, Abenteuer muss für dich was Luftiges haben. Diese Orgel am Anfang hat für mich was total Maritimes irgendwie, weil man hört ja immer, es gibt diesen einen Lauf, der die Orgel von unten nach oben hochgeht, der so ein es klingt wie so Blubberblasen, die von unten aufsteigen und dann an die Wasseroberfläche geraten. Und bei Nausicaä geht es ja auch um eine teilweise unterirdische Welt, um eine Welt, die von Pilzen verseucht ist. Vielleicht kann ich es eben so knapp es geht zusammenfassen, denn Nausicaä hat eine unfassbar komplizierte Lore, habe ich beim Nachlesen nochmal bemerkt, wie komplex das eigentlich ist. Und basiert ja auch, glaube ich, auf einem sehr langen Manga, den Hayao Miyazaki ebenfalls gezeichnet hat, der noch viel, viel komplexer und viel, viel politischer ist. Aber im Großen und Ganzen geht es eben um diese postapokalyptische Welt, unsere Welt, die jetzt von Pilzen verseucht ist. Das heißt, man kann nur noch mit so einer FFP2-Maske draußen rumlaufen. Und gleichzeitig gibt es aber noch riesige Schaben, die irgendwie über die Erdoberfläche wüten und die Menschen ebenfalls bedrohen. Und dann geht es um zwei Königreiche, die beide jeweils ja eine Antwort suchen auf diese Bedrohung und ganz unterschiedliche Ansätze haben. Und dann gibt es da so eine Art Romeo- und Julia-Geschichte. Und Nausicaä wohnt eben im titelgebenden Tal der Winde, das durch die Winde vor den Pilzsporen geschützt ist. Und in diesem Track hören wir oder sehen wir, wie sie wieder nach Hause ins Tal der Winde zurückkehrt von einer Exkursion. Das heißt, eigentlich ist es eher ein Homecoming-Track, aber für uns als Zuschauer, die ja das Tal der Winde noch nicht kennen, ist es auch irgendwie ein Aufbruch und ist es ein erstes Mal, diese Windmühlen zu sehen, die dort in den Berg hängen, versprengt sind und ja, dieses ganz, ganz tolle Setting, das uns dann durch den Film begleiten wird, das sich zum ersten Mal so vor uns aufzieht, das wir da sehen. Und ich finde, beim Thema Fliegen, auch wenn es kein ganz freiwilliger Wind ist, der uns hier durch diesen Track trägt, aber ich finde, der hat was total Aerodynamisches. Findest du nicht?
Ja, voll, vor allem dann in diesem mittigen Part, ne, wo es dann nochmal kurz ein bisschen freidreht und die Streiche reinkommen. Ich weiß nicht, ob es da noch so eine kurze Actionsequenz oder so gibt in dem Film. Das hat man irgendwie direkt vor Augen. Also ich dachte irgendwie direkt, ah, okay, da muss irgendwie nochmal eine Schabe angegriffen haben in diesem Moment. Und dann ist sie doch nochmal auf ihren Flugleiter gestiegen und drüber geschwebt oder so. Das waren so die Bilder, die ich dazu im Kopf hatte. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie da der genaue Ablauf war. Aber ja, ich kann total nachvollziehen, dass das für dich was Aerodynamisches hat. Dass du natürlich gesagt hast, der Anfang und das Ende hat für dich was Maritimes, hat mich natürlich wieder komplett abgeholt. Ich musste direkt denken, dass das irgendwie so Davy Jones oder so an seiner Orgel und auf seinem Schiff spielt oder so und so ein bisschen Orgel lernt, wenn er immer wieder dieselben Abläufe spielt oder so.
Das ist das geilste Feature einfach, ja.
Ja, nee, und es ist, ich habe auch mir aufgeschrieben, es ist so ein sehr wogiger Track, ne? Also es ist so, man reitet so ein bisschen auf den Wogen des Windes dahin, voll. Also die Assoziation hatte ich auch total, das teile ich mit dir.
Zu Joe Hisaishi kann man hier vielleicht noch kurz sagen, dass er, bevor er hier seinen ersten Soundtrack komponiert hat, eigentlich aus dem Minimal Sound kam, also minimalistische Musik komponiert hat. Das sind auch sehr interessante Alben tatsächlich, die kann man sich mal durchhören. Also da hört man schon noch Verwandtschaft zu dem, was später kam. Und ich finde, das ist jetzt auch in diesen Orgelparts hier am Anfang und am Schluss als eine Art Kapiteltrenner oder so, findet sich das schon wieder. Und Hisaishi sagt, seine zwei großen Einflüsse sind Erik Satie und Philip Glass. Und ich finde, beides hört man in diesem Track total raus. Also Philip Glass in diesen repetitiven Orgeln am Anfang und am Ende und Erik Satie bei diesen romantischen Klavierläufen in der Mitte. Finde ich, das kommt diese Differenz, dieser Abstand, dieser Bogen, den Joe Hisaishi spannt und weswegen ich ihn auch so interessant finde als Komponist, kommt in diesem allerersten Track schon so perfekt zusammen. Und dann dazu auch dieses Poppige. Es gibt ja dann unter diesem ersten Lauf des Nausicaä-Themes auch diesen Beat im Hintergrund, der auch was total 80s-haftes irgendwie hat, was mir aber auch richtig, richtig gut gefällt. Also ich finde, hier ist eigentlich das komplette Besteck schon da, das sich dann später vielleicht noch verfeinert und perfektioniert. Aber Nausicaä, ich finde immer noch der Soundtrack viel besser als der Film. Ich mag den Film auch gar nicht so besonders. Aber was ich an dem Film mag, was? Ist der Anfang. Ist dieser, ja, muss ich leider sagen, ich finde ihn recht langweilig hinten raus. Aber was ich so stark finde, ist der Anfang. Und deswegen fand ich das heute als Call-to-Adventure-Track, fand ich ihn genau richtig.
Ja, und ich finde auch toll, wie du eben beschrieben hast, dass das Nachhausekommen auch irgendwie ein Aufbruch ist. Das finde ich irgendwie total schön. Und vielleicht auch nochmal so ein, ein schöner, natürlich filmischer Twist, aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist mir gerade so richtig hängen geblieben, als du das gesagt hast. Da werde ich noch eine Weile drüber nachdenken.
Ja, aber jetzt richtig, sind wir schon mitten wird. Im Abenteuer, Charlie.
Ja,
jetzt kannst du uns eigentlich tiefer reinführen.
Wir sind, genau, ich führe uns tiefer rein. Du hast ja gesagt, es ist ein Abenteuer, in das wir gerade aufgebrochen sind, was uns nach Hause geführt hat. Aber manchmal wartet ja auch zu Hause ein Abenteuer auf uns. Und das ist tatsächlich in meinem zweiten Track so. Ich dachte mir, im ersten Track haben wir den Aufbruch und in dem zweiten Track haben wir so ein bisschen, in meinem zweiten Track, haben wir ein bisschen die Konfrontation mit etwas Neuem, mit etwas Gefährlichem vielleicht, einem Konflikt, den man lösen muss, Aber manchmal ist es vielleicht auch einfach Action, die auf uns wartet, die uns dazu zwingt, über uns hinauszuwachsen. Und das ist in meinem zweiten Track der Fall. Es geht um einen Track aus, es ist eine ja, offensichtliche Assoziation mit dem Thema Abenteuer, aber ich glaube, den Track kennst du trotzdem nicht. Es ist eine kleine Kostbarkeit, die ich da, glaube ich, wieder geborgen habe.
Sag wir es, hören, Charlie, sag es, was kann es sein?
Wir hören den Track Home Invasion von dem neuseeländischen Komponisten Graham Revell aus dem Film von 2001 Lara Croft Tomb Raider von Simon West. Und glaub mir, Mirko, schnall dich an. Also du musst dich okay anschnallen, das wird jetzt... Ich habe mich gestern den ganzen Tag drauf gefreut, dir diesen Track zu zeigen.
Ja, also ungefähr genauso hatte ich den Track in Erinnerung, muss ich sagen. Es ist lange her, dass ich den gesehen habe. Irgendwie hat sich diese Szene aber sehr krass bei mir eingebrannt, wie... Also das ist doch dann diese Splinter Cell-mäßigen Agenten irgendwie in die Villa von Lara Croft einbrechen, richtig?
Genau. Und dann macht sie so ganz viel seilakrobatische Moves dadurch, ja, und erledigt ja alle Bösewichte.
Alle in diesem Fieslinge. Super toll, also sowieso diese ganze, irgendwie spüre ich eine Verwandtschaft zwischen diesem Film und auch den Resident Evil Film mit Mila Jovovich. Und ich erinnere mich auch an diese Seilakrobatik in diesem toll aussehenden Saal, wo ja dann aber auch diese ganzen Computer drin stehen von ihrem Hacker-Bro, und dann fliegt sie da durch die Luft und schießt die Leute ab und so. Also das ist einfach alles so eine Zeit und so ein Universum, dieses entrückte Y2K, Paul W.S. Anderson.
Das hat auch so ein bisschen auch, was also, so New Metal-mäßiges, finde ich immer.
Musikalisch meinst du jetzt?
Auch so ein bisschen. Und aber auch so ein bisschen von der Ästhetik gerade. Gut, vielleicht nochmal mehr bei den Resident Evil Filmen, aber es gibt ja auch eine Ästhetik, die sich durch die Musikvideos in der Zeit zieht. Und das sehe ich auch immer so ein bisschen da drin.
Ja, es ist irgendwas zwischen Cyber, aber es ist auch gotisch. Also in diesen Filmen zumindest. Jetzt muss ich auch an sowas wie Lola Rent denken. Mit diesem Drum and Bass Einschlag. Da hast du uns ja auch schon mal in der Sportfolge einen Soundtrack mitgebracht. Charlie's Angels ist irgendwie auch ein Vergleich, der mir da sofort kommt. Und Scary Movie 2, da gibt es auch, falls du dich erinnerst, eine, ich glaube, Charlie's Angel-like Kampfsequenz, in der auch ein ähnlicher Track läuft, wo dann auch mit ganz viel Bullet Time und so gearbeitet wird. Ist auch richtig unlustig, aber dieser Track hat sich auf jeden Fall bei mir eingebrannt. Also es nimmt mich auf jeden Fall wieder mit in die Nullerjahre. Erinnert mich auch so ein bisschen an den Splinter Cell Soundtrack aus unserer letzten Folge. Ich muss aber sagen, auf die Länge hin fand ich es jetzt ohne Bildmaterial schon ein bisschen erschöpfend. Also es hat mich immer so angeschrien aus den Kopfhörern. Aber da war dann die Variation irgendwie doch zu gering. Und dann gibt es immer wieder mal kurz so einen Drop und es wird kurz still. Und dann geht es wieder voll los und das passiert dann aber 5, 6 Mal. Also da hat es mich dann irgendwann ehrlicherweise ein bisschen verloren. Trotzdem grundsätzlich diese Stimmung, diesen Style, das mag ich schon.
Ach Mirko, ich dachte, das ist jetzt so der offensichtliche Überbänger und ich habe mir die ganze Zeit ausgemalt, was wird Mirko sagen, wenn dieser Track vorbei ist. Er wird starten mit, oh mein Gott, Charlie, was hast du denn da gefunden? Das ist ja insane. Weil so fühlt es sich tatsächlich für mich an. Also ich habe den Track, ich kenne natürlich die Szene, ich habe mich auch an die erinnert, aber ich kannte diesen Track nicht mehr und ich habe natürlich, als wir das Thema der Folge festgelegt haben, gedacht, okay, ich gehe vielleicht mal in die Soundtracks rein, die mir nicht so in Erinnerung geblieben sind, was ist da überhaupt passiert? Und dabei bin ich halt auf diesen Track gestoßen. Und als der dann mittendrin so richtig loslegt, das dauert ja schon so eine Minute 20 oder so, war ich so on board und dachte, oh mein Gott, das ist doch der geilste Shit, den ich je gehört habe. Und ich habe das Gefühl, dass der eigentlich super viel variiert. Er variiert mir schon fast zu viel. Ein Teil von mir wünscht sich, dass er einfach mal ein Part einfach nur durchballert hintereinander und dass wir darin ein bisschen verbleiben können, weil auch wenn er immer wieder einsetzt, auch wenn er immer mal wieder kurze Ruhe hat und dann wieder zurückkommt, die Teile, wo er dann mal reinballert, wo der Track laut ist, sind eigentlich immer Variationen oder da kommen komplett neue Elemente rein. Mal kommt noch eine richtig verzerrte Gitarre rein, mal wird es sehr viel elektronischer und verliert dieses Drum and Bass Kit. Ich finde, da wird super viel variiert. Es ist, und ja, ich kann verstehen, dass der Track so ein bisschen erschöpfend ist. Der peitscht einen schon so ein bisschen durch, aber ich finde den so, so, so geil. Ich brauche dafür gar keine Szene. Ich habe den gestern echt auf Repeat gehört. Ich finde den so toll. Und ich finde auch toll, wie da auch so verschiedene Stile miteinander kombiniert werden. Du hast ja schon gesagt, diese Stealth-Videogame-Musik aus der letzten Folge, die wir da hatten mit Splinter Cell. Dann diese Drum-Bassing-Elemente, gut, die hatten wir natürlich auch in dem Track. Dann aber diese richtig heavy reinballernden Gitarren, was dann aber alles kombiniert wird mit so klassischen Filmscore-Elementen, wo dann nochmal die Streicher reinkommen und wo dann nochmal, ja, so eine klassische, ein klassischer Aufbau ist von so einem Track, wo man sich vorstellt, oh, jetzt guckt Lara Croft da um die Ecke und schaut erstmal, läuft da jemand rum oder sie sieht so aus der Ferne, oh, da brechen Leute ein und ich schleiche mich dahin. Aber das halt eben mit einem klassischen Orchester irgendwie, mit klassischen Streichern. I don't know, das ist ein total verspielter Track, der peilt einen total auf Eskalation und ich bin total dabei. Ich finde das wirklich, wirklich fantastisch und ich finde, man sollte sich mehr an diesen Soundtrack erinnern, weil, also was ein geiler Track. So, das war jetzt meine Lobhudelei, nachdem du ein bisschen verhaltener warst.
Ja, vielleicht lieber an den Soundtrack als an den Film. Obwohl der auch schon so ein paar Highlights hat, wenn diese große achtarmige Statue dann da mit Lara Croft kämpft. Da gibt's schon ein paar memorable Szenen, aber eine kleine Zeitkapsel, würde ich sagen. Eine Reise, ein Abenteuer zurück in die Vergangenheit.
Für mich eine große Zeitkapsel, die ganz viel umfasst und Lust auf mehr macht. Zum Beispiel auf deinen nächsten Track. Mirko, wenn dich der jetzt nicht so umgehauen hat, dann möchte ich jetzt aber mal wirklich was hören. Was ist denn dein nächster Track hier?
Ey, das trifft sich gut, weil der nächste Track ist echt einer, auf den ich richtig, richtig stolz bin. Ich habe den Track vor dem Medium entdeckt. Das ist wieder so ein Fall von, ich finde einen Soundtrack und dann denke ich, ich muss wissen, wozu das gehört. Ich muss mir das angucken. Oder in diesem Fall, ich muss das zocken. Ich habe nämlich den Soundtrack von Nier Automata vor dem Spiel gekannt und war sofort gehuckt. Und ich finde, das ist immer ein sehr gutes Zeichen, weil andersherum, klar, dass man irgendwie emotionalisiert ist, wenn man die dazugehörige Filmszene oder Spielszene oder so kennt, das ist ja auch so ein bisschen klar. Wenn das aber schon ad hoc andersherum funktioniert, dann zeigt das für mich, das ist hier mehr als Mickey Mousing. Das hat wirklich auch eine ganz eigenständige Qualität. Und so war das auch bei dem Track Pascal, den wir jetzt hören. Und ich würde sagen, das ist so der Moment jetzt vielleicht, wenn man bei den Evox mal kurz rumchillt, so auf halber Station des Abenteuers. Das ist so ein bisschen jetzt so ein Pausenmoment, wo aber noch alles auch gut ist. Man hat schon ziemlich viel geschafft und jetzt ruht man sich aus und tanzt und feiert schaut auf das, was da noch kommt. Also wir hören jetzt den Track Pascal von Keiichi Okabe aus dem Soundtrack von Nier Automata.
Das war ein Track, der für mich sehr stark die Stimmung von dem Nausicaa-Opening, was du angespielt hast, weitergeführt hat. Wir haben ja auch wieder so einen, so einen Xylophon-Glockenspielartiges Instrument. Bestimmt ist es einfach auch nur so ein Synthesizer-Ding oder so gewesen, aber was auch wieder so einen Lauf hat. Ich hatte das Gefühl, das führt eigentlich so das Element weiter. Würde man die beiden Tracks jetzt hintereinander hören, würde das, glaube ich, ganz gut ineinander übergehen, auch von der Stimmung her. Denn das ist so ein emotionaler Zwischenraum, der eigentlich sehr viel Ruhe ausstrahlt, aber auch immer noch eine Bedrohlichkeit hat, immer noch eine Schwere hat, der ein bisschen epochal daherkommt. Und gleichzeitig finde ich das schon geschmackvoll. Ich weiß nicht, ich finde diese, also so, ich muss sagen, zuerst kommt ja so ein bisschen diese Robo-Stimme rein. Da hatte mich der Track und das fand ich ganz schön, irgendwie ganz passend, dieses Science-Fiction-artige Element darin zu haben. Aber der Track ist ein bisschen zu repetitiv für mich auf die lange Zeit. Da hat er mich so ein bisschen verloren. Ich glaube, innerhalb des Spiels ist das vielleicht ganz schön, wenn man dazu ein bisschen den Blick schweifen lassen kann. Und ich muss sagen, dass ich weiß nicht, manchmal ist ein Kinderchor was Tolles, aber manchmal hat es auch ein bisschen was Abgeschmacktes. Und ich bin mir noch unsicher, wie ich den finde. Aber das hängt vielleicht auch damit ab, davon ab, was die singen. Weißt du zufällig, was die singen? Vielleicht kannst du mir auch noch mal mehr Kontext für die Szenerie geben, die sich da entfaltet bei dem Track.
Ja, also sie singen Quatsch. da lässt sich nichts raushören. Die Szenerie ist, wir befinden uns im Jahr 11.945 und die Menschheit wurde von Robotern vertrieben auf den Mond. Und hat aber ihre eigenen Roboter bzw. Androiden gebaut, die jetzt für sie die Roboter auf der Erde beseitigen sollen. Das heißt, Menschen kommen in Nier Automata selbst gar nicht vor und irgendwie, man weiß auch gar nicht so richtig, ob die überhaupt noch auf dem Mond sind. Das ist alles so ein bisschen nebulös. Es sind quasi Roboter, die Roboter bekämpfen. Und jetzt gibt es da aber diese eine Enklave, diese eine Stadt um einen Baum herumgebaut, von Robotern, die irgendwie gar nicht so feindselig sind wie die anderen. Und die wird eben angeführt von dem Roboter Pascal, benannt nach dem Philosophen Blaise Pascal, wie einem verschiedenste YouTube-Essays aufschlüsseln können. Genau, und die leben eben ein ganz anderes, ein friedliches Leben. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, dieser Ewok-Vergleich kam nicht von ungefähr, weil sie wirklich eben auf so kreisrunden Plattformen um diesen fetten Baum herum leben und spielen. Und das ist für uns als Spielende auch die totale Erleichterung, weil man normalerweise diese Roboter die ganze Zeit bekämpfen muss und sich dann aber da in diesem einen Hub befindet, wo das, was normalerweise der Gegner ist, freundliche Figuren sind, mit denen man interagieren kann. Und dazu eben diese Playful Music. Es ist so ein Durchatmen in der Mitte des Abenteuers. Das passiert auch wirklich ungefähr in der Mitte des Spiels. Und gleichzeitig finde ich, dieser Track hat auch was ganz Trauriges, weil er vielleicht irgendwie schon spürt, das kann nicht von Dauer sein. Dann hat er durch diese Gitarre aber auch was ganz Mediterranes, finde ich irgendwie. Also ich sehe mich da schon am Meer stehen, wenn die so traurig vor sich hin und her zupft. Und dann hat es zwar irgendwie dieses Technische und dieses Cyber-Robo-hafte und gleichzeitig spürt man aber auch, das ist schon alles irgendwie von Pflanzen überrankt und verwuchert und angerostet oder so. Das hat schon diese menschliche und natürliche Komponente bekommen. Und das sind eben auch genau die Fragen, die sich Nier Automata als Spiel stellt. Irgendwo zwischen künstlich und robotisch und eben natürlich und menschlich. Ja, ich finde ein ganz, ganz tolles Spiel und auch ein ganz, ganz toller Soundtrack. Und ich persönlich finde, der könnte noch 10 Minuten genauso weitergehen. Aber es stimmt, es ist natürlich ein endlos loopender Track im Spiel an dieser Stelle. Und ja, wo man dann im Album irgendwo den Cut setzt, ist vielleicht auch ein bisschen willkürlich.
Ja, das ist ja oft bei so Videospiel-Soundtracks so, dass es irgendwie oft ein bisschen repetitiv werden kann auf 3 Minuten, weil vielleicht manche Sachen auch einfach nur dafür da sind, im Hintergrund leise wahrgenommen zu werden, während man sie spielt und ja, wie du sagst, die Cuts willkürlich gemacht werden. Ich fand trotzdem, dass eigentlich so die Struktur als Songstruktur da ganz gut funktioniert hat jetzt bei dem Pascal, aber und der Kontext, den du gegeben hast, macht das verständlicher, was ich gerade gehört habe, ordnet das so ein bisschen ein, aber ich brenne jetzt trotzdem noch nicht so richtig darauf, den wiederzuhören. Da habe ich schon ein bisschen das Gefühl, also irgendwie kann ich verstehen, dass dir der Lust auf das Spiel gemacht hat. Mir macht das auch Lust aufs Spiel, aber ich glaube, erst wenn ich das Spiel gespielt habe, würde ich den Song eventuell genug fühlen, um den so auf Repeat mal zu hören oder so. So hat er mich dann doch noch nicht emotional ergriffen. Ja. Oder fasziniert.
Um dir zu beweisen, dass du falsch liegst, kann ich dir noch sagen, dass der Score die Game Awards 2017 als Best Score Music gewonnen hat. Und beim IGN Best of 2017 war es in den Runner-Ups. Aber klar, ist auch Geschmackssache. Und Keiji Okabe und Yoko Taro. Yoko Taro ist ja das Mastermind hinter Drakengard und Nier Automata. Sind ja auch das Dream Team, das jetzt die neue Evangelion-Serie gemeinsam directen, beziehungsweise, nicht gemeinsam directen, aber Yoko Taro wird die, wird der Showrunner sein und Keiji Okabe wird den Soundtrack für das New Evangelion schreiben. Genau, da brenne ich natürlich auch schon drauf.
Ja, da brenne ich auch drauf, da bin ich auch sehr gespannt. Ich habe auch Lust, Nier Automata auf jeden Fall mal zu spielen, so ist nicht. Lars, mein Freund, ist davon auch großer Fan. Von daher sollte ich das auf jeden Fall mal machen. Ich habe auch immer gehört, man muss das Guter so Mann. Öfter spielen. Das hat mich immer so ein bisschen davon abgehalten, weil es so verschiedene Enden gibt. Da gehen wir aber jetzt vielleicht gar nicht so rein, das spoilert vielleicht zu viel. Aber ich möchte noch hinzufügen, dass ich mir natürlich von den fucking Game Awards und von Jeff Keighley nicht vorschreiben werde, was für Musik ich gut finde. Nicht von denen. Davon abgesehen, und auch nicht von IGN, davon abgesehen kann es natürlich sein, dass
Kojima der Soundtrack... Kojima fand es, glaube ich, auch gut.
Ja, es ist auch so ein Kojima-esker Track. Da könnte auch so in Death Stranding irgendwie vorkommen, finde ich. Der hat einen ähnlichen Vibe. Was wollte ich gerade sagen? Es kann natürlich trotzdem sein, dass der Soundtrack insgesamt sehr gut ist. Ich sage auch nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nur, es ergreift mich nicht so. Es ist vielleicht, wie du gesagt hast, eine Zeitkapsel. Man ist zurückgereist. Nein, Spaß.
Jetzt wollte ich ins Jahr 2017.
Ja, ist bald auch schon 10 Jahre her. Ja. Look at us now. Ja. Darf man gar nicht drüber nachdenken. Aber apropos Zeitkapsel... Ich habe mir jetzt so eine eigene kleine Überleitung geschaffen, es sei denn, du wolltest gerade noch kurz was ergänzen.
Nein, perfekt.
Okay, und zwar reisen wir zurück, ich weiß gar nicht, in die 2010er muss das, glaube ich, gewesen sein, das habe ich nicht nochmal ganz gecheckt. Und wir reisen auch von meiner Seite aus in eine Videospielwelt, in die Videospielwelt, mit dem vielleicht, in der vielleicht das größte Adventure auf uns lauert, was man in einem Videospiel haben kann. Ich rede natürlich von
Liebe.
Minecraft.
Oh. Okay.
Also, wie viele Abenteuer ich inmitten dieser Pixelblöcke schon erlebt habe. Ich glaube, es gibt nicht genug Hände auf diesem Planeten, um diese Zahl abzuzählen. Und ich habe, wie gesagt, meine Songpicks heute in 3 Akten gedacht. Und jetzt dachte ich, jetzt haben wir diesen Konflikt mit dem Tomb Raider-Track gehabt und jetzt müssen wir auch ein bisschen zur Ruhe kommen nach einem anstrengenden Abenteuertag. Wir müssen zu Bett gehen und deswegen hören wir jetzt den Track Subwoofer Lullaby von dem Komponisten C418, aka Daniel Rosenfeld aus Minecraft.
Also Charlie, du hast, bevor ich den Track gestartet habe, zu mir gesagt, du kennst den bestimmt und ich muss sagen, nee, ich kannte ihn nicht.
Ah,
ich kannte ihn nicht, ich bin der absolute Minecraft-Noob auch. Ich habe das ungefähr in meinem Leben 2 Stunden lang gespielt und dann auch irgendwie die Lust daran verloren. Ja, vielleicht hatte ich nie die passenden Leute oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich immer das Gefühl gehabt, jetzt ist es auch zu spät, da komme ich nicht mehr rein und habe es dann auch irgendwie gelassen. Bin aber auch sowieso eher so ein einsamer Wolf beim Videospielen und mir fehlt auch immer ein bisschen das finale Ziel bei Minecraft-Spielen. Wenn ich jetzt aber diesen Track so höre, dann kann ich mir vorstellen, was das an Seelenfrieden und an Nostalgie für viele, viele Menschen, wahrscheinlich dir inklusive, bedeutet, weil es ja schon für mich so scheint, als sei Minecraft eigentlich eher, als dass es wirklich eine spielerische Challenge oder so ist, ist es ja auch so ein bisschen so ein Hub. Es ist so eine digitale Zweitheimat. Es ist ein Happy Place. Es ist ein Comfort Gaming, habe ich das Gefühl. Wo der Fokus vor allem irgendwie auch auf dem Sozialen und dem Zusammenspielen und dem, ja, so ein bisschen vor sich hin basteln und Kramsen irgendwie liegt. Und ich finde, diese Friedlichkeit liegt auch total in diesem Track. Heißt ja auch Lullaby, also wiegt einen so ein bisschen in den digitalen Schlaf und ich musste an diesen komischen Trend denken, dass Leute mit VR-Brillen einschlafen und sich dann, also in verschiedenen Umgebungen, zum Beispiel, ich schlafe eine Nacht in Silent Hill 2 oder sowas oder in Resident Evil 4, also das fand ich schon sehr seltsam, ich finde es sehr unheimlich, ich persönlich, aber ich jetzt, wenn ich diesen Track hier höre, also verstehe ich, wieso das irgendwie auch wholesome sein könnte, sich so in so ein kantiges Minecraft-Bett zu legen und in dieser digitalen Zweitwelt so voll und ganz aufzugehen und das Abenteuer vielleicht für einen Moment zu pausieren oder ja, vielleicht auch zu beenden.
Ja, das ist interessant. Die Sachen, die du zu Minecraft sagst, stimmen alle, definitiv, aber sind auch nicht allgemeingültig. Ich glaube, dass Minecraft als Spiel so vielfältig ist, dass du wirklich eine so breite Range an Erfahrungen in diesem Spiel haben kannst, dass zum Beispiel meine ganz anders ist. Also ich habe natürlich Minecraft mit Freunden schon mal in meinem Leben gespielt, auch öfter mit meinem Freund. Ich habe es aber auch super viel, vielleicht sogar am meisten in meiner Teenie-Zeit alleine gespielt und alleine Abenteuer erlebt. Und ich habe Minecraft gar nicht immer so als Happy Place wahrgenommen. Zu einem Teil auch, weil Videospiele, die ich mag, sind immer ein bisschen Happy Place. Selbst Resident Evil kann mein Happy Place sein. Aber gleichzeitig gibt es kein Videospiel, was mir mehr Angst einjagt als Minecraft. Und das meine ich nicht ironisch. Es gibt ja immer in diesem Spiel, geht man ja in so Höhlen. Höhlen und Untiefen und so einen Never Place, so einen höllenartigen Ort, immer wieder um Ressourcen abzubauen. Und es gibt eine Reihe an Monstern, die über die Zeit dazugekommen sind, über die Jahre, die all diese Orte bevölkern. Und ich habe noch nie in meinem Leben so viel Schiss gehabt, wie in der Dunkelheit. Man hat keine Fackeln mehr, man ist in dieser Höhle, man hat wichtige Ressourcen, man will nicht sterben und dann kommt auf einmal so ein Monster um die Ecke. Ob es jetzt einfach nur ein Zombie ist oder meistens sind es dann sehr viele Zombies auf einmal oder irgendwelche Skelette, aber mittlerweile gibt es halt auch so Monster, die können nicht sehen, die reagieren wie so Licker aus Resident Evil nur auf Sound. Mhm. Du musst dann ganz langsam gehen, damit die dich nicht töten und die sind auch so riesig. Es gibt alle möglichen fiesen Sachen, die sich da ausgedacht wurden. Und ich finde, immer wenn man in diesen Höhlen ist, wird Minecraft so ein bisschen zu einem Horrorspiel. Vielleicht bin ich auch noch so darauf geprimed, dass ich, als ich 12 war, das gruselig fand, dass ich es jetzt immer noch gruselig finde und es immer noch irgendwie funktioniert. Aber ich finde, es gibt dann wirklich so eine erholsame Phase, wenn du oben angekommen bist, wieder bei deiner kleinen Hütte, die du dir in Minecraft gebaut hast, nachdem du auf diesem Abenteuer warst. Und dann bin ich auch froh, da zu sein, weil manchmal ist es da unten im Untergrund ist schon echt stressig. Und dann, ja, höre ich solche Tracks. Und ich muss dazu sagen, nichtsdestotrotz, ich hole jetzt gerade sehr viel aus, entschuldige bitte, nichtsdestotrotz, ich habe jetzt nicht so die krasse nostalgische Verbindung zu diesem Track, weil ich die Musik ganz oft ausstelle. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen kontraintuitiv. Okay. Aber
Rausch das Soundtrack-Radio, hallo.
Ja, nein. Ich mag den Track, aber er macht mich immer super melancholisch und irgendwie nimmt mir das manchmal so ein bisschen. Ich habe ja eben schon gesagt, wenn Tracks zu schwer sind, habe ich das Gefühl, mir wird eine Emotion auferlegt, die ich vielleicht in dem Moment gar nicht spüren möchte. Und so geht es mir bei diesem Track auch. Der ist ein bisschen zu effektiv. Der macht mich immer wirklich sehr melancholisch. Aber nichtsdestotrotz ist er super gut. Und ich habe dafür immer das Bild vor Augen, dass man wirklich so, man hatte einen langen Tag, man ist vielleicht zelten oder so, oder in Minecraft ist man irgendwie vor der Hütte. Der Tag war anstrengend, man sitzt so vor dem Zelt, guckt auf den Sonnenuntergang hinaus, man wird plötzlich ganz melancholisch und so ein bisschen traurig, vielleicht wegen Dingen, die an diesem Tag passiert sind, vielleicht aber auch wegen des nahenden Endes des Abenteuers oder des nahenden Endes des Urlaubs vielleicht, auf dem man ist. Und dann kommt aber eine andere Person vorbei, die mit dir dort zeltet und bringt dir einen Tee und setzt dich zu dir und auf einmal fühlt sich alles gar nicht mehr so schlimm an. Das ist für mich dieser Track.
Mm. Oh ja, schön, schön gesagt. Ich habe die Bilder alle im Kopf. Es gibt mir auch so ein bisschen, ganz bisschen Resident Evil Safe Room Theme Vibes. Diese ja, irgendwie traurigen, irgendwie entspannten Harfen. Ich muss auch denken an die alten Harry Potter Spiel-Soundtracks. Das war nämlich immer noch mal so eine ganz eigene Sache für sich, die eigentlich gar nicht auf diesen John Williams-Themes oder sowas beruhten, sondern ich glaube von Jeremy Soule komponiert wurden und irgendwie so ihre ganz eigene Magical-Ambient-Welt so erschafft haben. Das habe ich hier auch so ein bisschen gespürt. Du hast vorhin off-camera nochmal kurz was zu dem Komponisten des Tracks erzählt, das vielleicht ganz interessant ist. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen.
Ja, das wollte ich auch noch machen. Daniel Rosenfeld kommt aus Chemnitz tatsächlich. Es ist ein Komponist hier aus Deutschland, lebt mittlerweile tatsächlich in den USA, in Texas, mit seiner Frau, meine ich. So steht es jedenfalls auf Wikipedia. Ist ja auch immer die Frage, wann wurde das letzte Mal editiert. Aber ich muss sagen, das hatte ich jetzt noch nicht gesagt, ich hätte richtig Bock, den mal in eine Sendung einzuladen. Vielleicht kriegen wir das ja mal irgendwie hin und kriegen da irgendwie eine Connection. Ich glaube, das wäre richtig spannend, weil es ja doch schon ein Soundtrack ist, der wirklich sehr viel geprägt hat. Sehr viele Leben, sehr viele Kindheiten und Teenie-Jahre. Ich glaube, Minecraft ist ja wirklich eins der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten und muss so viel, dieser Soundtrack, dieser Track muss für so viele Menschen so viel auslösen, dass ich mich da schon frage, wer ist die Person eigentlich dahinter und was macht die mittlerweile? Ich weiß, es gibt andere Videospiele mittlerweile, die C418, aka Daniel Rosenfeld auf jeden Fall, mit Musik untermalt hat. Aber nichtsdestotrotz fände ich das, glaube ich, sehr spannend. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin.
Sounds like a plan. Daniel, fühl dich eingeladen, wenn du das hier hörst.
Ja. Aber vorher musst du noch mal eine Runde Minecraft mit mir spielen.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich müsste mich dann entweder noch mal sehr bilden oder ich weiß nicht. Oder ich sitze nur am Rand eurer Konversation. Aber ja.
Es gibt...
We cross the bridge when we come to it.
Ja. Es gibt aber tatsächlich mittlerweile auch einen Endgame bei Minecraft. Es gibt eine Story, der du folgen kannst mit einem Endboss, einem Drachen, den du dann besiegen musst. Also es gibt schon so ein definitives Ende, auf das du hinarbeiten kannst. Du kannst dann aber natürlich noch alles aus dem Spiel machen, was du möchtest danach und drumherum. Du musst dieser Story auch nicht folgen, sozusagen. Aber es gibt es. Vielleicht fixt dich das ja ein bisschen an.
Dann nehme ich dein Stichwort von definitives Ende doch gleich auf und komme auch in den dritten Akt meines Abenteuers hier. Also wenn das bei dir jetzt quasi der Rückblick auf diesen langen Tag oder auf dieses Abenteuer, dieses Camping oder so war, dann ist das Ende, das Mindtrack jetzt verspricht, etwas ambivalenter, würde ich sagen. Also eins meiner liebsten Abenteuerenden ist immer noch nach wie vor Herr der Ringe. Frodo kommt nach Hause zurück. Und ist aber irgendwie nicht mehr derselbe. Er kann nicht mehr zurück in das alte Leben. Er hat sich durch dieses Abenteuer zu sehr verändert und ja, fährt ja dann am Ende gen Westen ins Elbenland und wir hören einen wunderschönen Annie Lennox-Track, der irgendwie auch suggeriert, dass Frodo jetzt in den Himmel aufsteigt oder sowas. Es hat etwas sehr Metaphysisches. Und ähnlich ist der Track, den ich jetzt mitgebracht habe, aus der Anime-Serie Cowboy Bebop. Es ist auch der Schlusstrack, er leitet uns quasi in die Endcredits über und lässt uns auch ein bisschen aus dem Abenteuer in den Himmel aufsteigen. Der Track heißt Blue und den hören wir jetzt und lassen uns ein bisschen davon überwältigen und auch aus dem Abenteuer hinaus in, ja, in den Himmel, ins Blaue, ins Ungewisse weitertragen.
Da hast du mich jetzt erfolgreich mit Herr der Ringe angeteased. Nur um dann
Cowboy-Bebop zu machen. Hast du kurz gesagt. Ach ja.
Ich war schon emotional. Ich dachte, nein, Frodo, geh nicht auf das Schiff. Ja. Okay, Cowboy-Bebop, let's go. Ja, Mirko, du hast es heute wirklich geschafft, Songs zusammen mitzubringen, die auch Elemente haben, die so ein bisschen musikalisch ineinander überleiten. Wir haben ja jetzt wieder so was Chorales am Anfang von diesem Track gehabt, was auch irgendwie ganz gut aus deinem zweiten Track in den dritten Track überleitet, stimmungsmäßig, bevor dann diese Powerballade losgeht mit dieser Knödelstimme. Ja. Ich musste so ein bisschen an Anastasia denken. Also so, das ist so ein bisschen knödelig. Ich muss sagen, gegen Ende des Tracks, wenn dann wirklich nur noch so im Hintergrund geadlibt wird, dachte ich, oh Gott, da macht sich gerade jemand die Stimmbänder kaputt. Chill einfach eine Runde, die der Kinderchor übernimmt schon. Aber allgemein fand ich das musikalisch sehr schön. Ich kann auch total den Reiz daran verstehen. Ich glaube, ich muss gucken, wann ich diesen Track wieder höre. Er muss immer am Ende von etwas stehen, glaube ich. Das ist schon sehr wichtig, dass es wirklich so ein Abschlusstrack ist. einen Aufbruch nach Hause, um vielleicht den Bogen zum ersten Track zu schlagen, den du mitgebracht hast. Das ist einer, damit könnte ich jetzt nicht in den Tag starten, das ist aber auch nicht schlimm, weil das ist ja auch nicht der Sinn des Tracks. Es soll ja ein Endpunkt sein irgendwie. Und das, finde ich, schafft er sehr gut. Er ist sehr transzendent. Ich finde die Textzeilen, die da gesungen werden, auch wirklich sehr schön, auch wenn sie sehr fragmentarisch und sehr simpel sind. Manchmal reicht das aus und sagt vielleicht auch mehr auf diese Weise, als da jetzt einen, weiß ich nicht, einen Full-on, eine Full-on-Prosa hätte sagen können, sagen wir mal so.
Transzendent finde ich ein ganz tolles Stichwort, das mir gar nicht gekommen ist. Aber das, finde ich, spiegelt sich in den Lyrics auch total wider, wenn man da sowas hat wie "Everything is clearer now, life is just a dream, you know, that's never ending, I'm ascending." Ach, ja. Das ist so, ach, ich weiß gar nicht, wohin mich das führt. Es ist dieses bittersüße Gefühl von dem Ende von etwas. Also so wie du es gerade gesagt hast, das ist kein Song, der etwas startet. Das ist auch nichts, das irgendwie einen Zwischenraum bildet, wie die Tracks davor. Das ist auf jeden Fall etwas, das mit der Schönheit, aber auch mit der großen Traurigkeit des Endens sich irgendwie beschäftigt. Und ja, in der Serie Cowboy Bebop auch so ein bisschen mit einem möglichen Tod verbunden ist, der Figur. Und gleichzeitig das aber gar nicht so schwer nimmt. Deswegen hat es mich eben irgendwie auch an Herr der Ringe erinnert. Auf jeden Fall irgendwie, ja, so wie du es gesagt hast, es ist ein transzendentes Ende des Abenteuers.
Mhm. Ja, ich musste tatsächlich noch an einen weiteren Song denken, den ich dir auf jeden Fall und allen Leuten, die das gerade hören, auch empfehlen möchte. Es gibt den Track To Be Alive von der Sängerin und dem großen Popstar Rina Sawayama. Eine ganz, 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 ganz tolle Frau. Und dieser Track ist fantastisch und hat ein bisschen den ähnlichen Vibe. Der geht aber noch so ein bisschen, wenn ich mich richtig erinnere, in so eine Drum-and-Bassigere Richtung. Also ich glaube, der könnte dir richtig gut gefallen. Oh. Hör da auf jeden Fall mal rein. Genau. Er spielt auf jeden Fall mit ganz vielen noch so drummy rhythmischen Elementen. Also Hold the Girl von Rina Sawayama, sowieso ein super Album. Und ich meine, das ist der letzte Track und da solltest du auf jeden Fall auch mal reinhören. Ja. Ja, aber ein richtig schöner Endpunkt, den du dann da mitgebracht hast, insgesamt, für dieses große Abenteuer, auf das wir uns heute begeben haben. Und Cowboy Bebop, vielleicht magst du noch mal kurz sagen, worum geht's eigentlich bei Cowboy Bebop?
Da geht's um vier Kopfgeldjäger in der Zukunft. Es geht um Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine und die Hackerin Ed, die gemeinsam verschiedene Abenteuer auf verschiedenen Planeten erleben, und das Ganze hat dabei auch gleichzeitig so einen Western-Stil, so einen Film-Noir-Einschlag. Gibt es jetzt inzwischen ja auch als Live-Action-Verfilmung, die nicht besonders gelungen ist auf Netflix, wie ich finde. Und wenn ich Cowboy Bebop sehe, dann auf jeden Fall für den Soundtrack. Also da ist wirklich jeder Track sitzt. Bebop steckt im Namen, das heißt, es ist auch sehr jazzig. Tank, das Main-Theme, ist ja auch weltberühmt. Und die Seatbelts haben, glaube ich, für den Großteil des Soundtracks komponiert. Da sind dann aber auch so Weltmusikeinflüsse drin. Man hat Elektronisches, man hat so eine Powerballade wie jetzt hier zum Schluss. Das bespielt wirklich die ganze Klaviatur der Musikgeschichte. Dann gibt's da was von der Orgel gespielt. Dann gibt's plötzlich so einen irischen Folksong. Also alles, wo man so sagen würde, ja, echt, das und Science Fiction, passt das irgendwie zusammen? All das wirft irgendwie Cowboy Bebop in einen Topf und es stimmt immer. Es stimmt immer. Das ist alles so treffsicher und geschmackvoll. Und das ist jetzt fast ein Track, der sich so ein bisschen aus dieser Geschmackvolligkeit herauswagt, indem er so voll Tina Turner irgendwie geht, ja, oder Whitney Houston oder Anastasia, wie du es gerade sagtest. Aber es passt an der Stelle auch einfach. Ich finde, wann soll man nicht alle Register ziehen, wenn nicht ganz zum Schluss? Das macht ja Annie Lennox bei Herr der Ringe dann auch mit Into the West. So, da würde man, also es ist auch ein Track, der irgendwie schwer erträglich ist, wenn man ihn so ganz isoliert hört, aber ach, in diesem Moment und nach all dem, was man gemeinsam erlebt hat mit den Figuren, ist es genau das, was man braucht, finde ich.
Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Ich muss sagen, ich habe sogar diesen Into the West Song von Annie Lennox in meiner Teenie-Zeit auch gerne mal so gehört. Aber das ist ja auch eine Zeit, in der die Emotionen steil gehen und wo sich das genau richtig, richtig angefühlt hat.
Wild.
Ja. Hm. Ja. Ich möchte zum Ende dieser Folge auch nochmal alle Register ziehen. Ich habe ja heute den Rauschmeißer mitgebracht und ich möchte mich natürlich in der möglichst theatralischsten Form bei dir und bei allen HörerInnen für diese Folge verabschieden.
Entschuldigen.
Ja, entschuldigen, warum denn das? Dreistigkeit, Dreistigkeit.
Lustigen Pun hier. No, go ahead. Sorry.
Nur weil dir der Tomb Raider-Track nicht so gut gefallen hat. Frechheit. Also, bevor ich aber zum Ende komme, noch einmal kurz der Reminder. Schreibt uns doch gerne bei Spotify oder bei YouTube in die Kommentare, was euer Favorite Track der Folge war. Und auf welches Abenteuer ihr euch jetzt begeben werdet, nachdem wir die Folge beendet haben. Denn mein letzter Track, der macht tatsächlich einen ganz tollen Punkt. Das Ende eines Abenteuers ist nur der Anfang des nächsten. Es ist ein Track aus dem vielleicht besten Pixar-Film aller Zeiten. Es ist auf jeden Fall mein liebster Luca. Ich weiß, Mirko, damit stoße ich offene Türen wieder bei dir ein. Der Score stammt aus der Feder von Dan Roma. Scheiße, jetzt habe ich versucht, ich wollte eigentlich noch nachgucken, wie man den Namen ausspricht, ob es Dan Romer ist oder Dan Roma. Ich glaube aber Dan Roma, dass es ein amerikanischer Name ist. Und ich würde gerne den letzten Track davon hören. Es ist ein Track, der sich verabschiedet und ein wenig traurig ist, weil etwas aufhört, aber auch ein Track, der weiß, das nächste Abenteuer beginnt gleich jetzt. Es ist direkt vor der Tür. Wir müssen sie nur öffnen. Welches Abenteuer euch auch immer nach dem Hören der Folge erwartet, findet es für uns heraus. Lasst es euch gut gehen. Habt ganz viel Freude. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich sage Tschüss mit Go Find Out For Me von Dan Roma aus dem Film Luca.
Ciao.